Moin, liebe Studis, hallo. Hier kommt die erste von zwei Podcast-Folgen, die sich aus dem Workshop ergeben haben. Es geht um die Vorlesungen Algebra 1 und Algebra 2 und im Workshop sind noch ein paar interessante Themen aufgekommen, zu denen ich Podcast-Folgen machen wollte. Hier kommt also die erste. Thema ist, dass wir uns noch einen interessanten Ring anschauen, sodass Sie also noch ein weiteres interessantes Beispiel haben in Ihrem Werkzeugkasten mit ganz vielen Beispielen. Und zusätzlich wird dadurch auch eine Frage beantwortet, die im Workshop aufkam. Leider weiß ich nicht von wem, ich würde das gerne feiern, das ist nämlich eine wirklich schöne Frage. Aber erstmal stelle ich Ihnen den Ring vor. Ich nenne den mal F. F wie Folgen, denn der Ring F, oder erstmal die Menge F, besteht aus allen unendlichen Folgen oder Tupeln mit unendlich vielen Einträgen, so können Sie sich das vorstellen, wobei nur endlich viele vom Anfang an geschaut von 0 verschieden sind. Also endlich viele Einträge von 0 verschieden sind. Die Einträge sollen aus R kommen, aus dem Körper der reellen Zahlen. Das heißt, wenn Sie das jetzt ordentlich aufschreiben wollten, würde es so aussehen, F ist die Menge aller unendlich langen Tupel der Form A0, A1, A2 und so weiter. Wobei gilt, dass A0, A1, A2 und so weiter reelle Zahlen sind. Und es gibt einen Index N aus N0 derart, dass der Eintrag an im Tupel und der Eintrag an plus 1 im Tupel und so weiter, dass die alle 0 sind. Also nochmal, man hat unendlich lange Tupel, aber irgendwann stoppt es, dass die Einträge von 0 verschieden sein dürfen. Ab einer gewissen Stelle müssen alle Einträge 0 sein. Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor, denn als wir in der linearen Algebra angefangen haben, Polynomringe zu konstruieren, da haben wir uns auch solche Folgen angeschaut. Hier wird aber jetzt was anders gemacht. Die Addition soll komponentenweise funktionieren, so wie damals auch. Aber die Multiplikation ist jetzt anders, die funktioniert nämlich auch komponentenweise. Wenn ich also zwei solche Folgen habe und die eine hat meinetwegen Einträge A0, A1 und so weiter und die andere hat Einträge B0, B1 und so weiter, dann addiere ich die, indem ich in jedem Eintrag immer an der richtigen Stelle addiere. Das heißt, da bekomme ich A0 plus B0, A1 plus B1 und so weiter. Und die Multiplikation funktioniert genauso. Das heißt, wenn ich diese beiden Tupel multipliziere, erhalte ich im ersten Eintrag A0 mal B0, im zweiten A1 mal B1 und so weiter. Gucken wir erstmal, ob das ein Ring wird. Und dann sehen wir weiter. Und dann erzähle ich Ihnen auch, was die Frage war, die das Ganze überhaupt aufgebracht hat. So, warum ist das ein Ring? Naja, ich habe ja gerade erklärt, wie die Addition und Multiplikation funktionieren. Da gehen wir über die einzelnen Einträge und da stehen immer reelle Zahlen. Und wenn ich zwei reelle Zahlen addiere oder multipliziere, dann kommen wieder reelle Zahlen raus. Das heißt, dass die Einträge schon mal aus der richtigen Menge kommen. Und jetzt ist noch die Frage, ob das stimmt, dass ab einer gewissen Stelle alle Einträge 0 sind. Naja, dann gucke ich mir halt zwei solche Tupel an oder zwei solche Folgen, je nachdem, welche Sprache Sie da schöner finden. Bei dem einen ist ab einer gewissen Stelle alles 0, bei dem anderen auch. Und wenn ich jetzt also addiere, dann komme ich irgendwann an eine Stelle, wo bei beiden 0 bei dem Eintrag steht und danach auch immer. Das heißt, ab dann werden diese Summen auch 0. Und beim Produkt genauso. Selbst wenn diese beiden Tupel an verschiedenen Stellen anfangen, 0 zu werden, das macht nichts, denn das Produkt von irgendwas mit 0 ist 0 und die Summe von irgendwas mit 0 ergibt zwar dann den Summanden selber, aber ab irgendeiner Stelle sind ja beide Einträge 0 und die Summe von zwei Nullen ist 0. Das heißt, in beiden Fällen erreichen wir so eine Stelle. Einmal ist es die, wo das sozusagen das längere Tupel, also das, wo mehr Nicht-Nullen stehen, wo das den letzten Eintrag hat, der nicht 0 ist. Da ist bei der Summe dann auch der letzte Eintrag, der nicht 0 ist, es sei denn, die heben sich gegenseitig auf additiv. Und bei der Multiplikation, da ist sogar das Minimum von den beiden Stellen die, ab der man dann 0 wird, weil irgendwas mal 0 ist. Auf jeden Fall haben wir eine endliche Anzahl an Einträgen, die von 0 verschieden sein dürfen. Gucken Sie sich das vielleicht noch an ein paar Beispielen an, wenn Sie wollen. Und das heißt, dass wir unter Addition und Multiplikation abgeschlossen sind. Was brauchen wir noch? Wir brauchen das Assoziativgesetz und das gucken wir uns auch direkt für beide Verknüpfungen an. Verknüpfung zu sagen ist jetzt in Ordnung, weil wir die Abgeschlossenheit schon haben. Ach, naja. Bei der Addition addieren wir in den Komponenten und in jeder Komponente addieren wir dann einfach nur reelle Zahlen und da haben wir dann das Assoziativgesetz. Und bei der Multiplikation genauso. Wir multiplizieren in den Komponenten, da gilt dann jeweils das Assoziativgesetz für die Multiplikation in den reellen Zahlen, also haben wir da nichts weiter zu zeigen. Jetzt müssen wir uns überlegen, dass wir eine Gruppe haben bezüglich der Addition. Naja, Abgeschlossenheit haben wir schon, Assoziativgesetz haben wir schon. Als neutrales Element schlage ich die Nullfolge vor. Und für die inversen Elemente, naja, wenn ich eine Folge habe, A0, A1 und so weiter, bis irgendwo AK und dann ist alles 0, dann habe ich ja im Körper der reellen Zahlen zu den Einträgen additive Inverse. Das heißt, ich finde so ein Minus A0 und ich finde ein Minus A1 und so weiter. Und diese Folge kann ich bauen, die liegt in F. Und wenn ich diese beiden Folgen dann addiere, dann habe ich in jeder Komponente immer ein Element und sein additives Inverses stehen, sodass dann insgesamt die Nullfolge rauskommt. Das scheint also alles gut zu funktionieren. Beim Distributivgesetz, na, eigentlich zwei, aber wir sehen gleich, dass der Ring auch kommutativ ist. Bei den Distributivgesetzen, da ist es ja auch wieder so, dass wenn wir jetzt die Rechnung hinschreiben, die wir machen müssen, dass wir dann sehen, dass sich das darauf zurückziehen lässt, dass wir in jeder einzelnen Komponente sozusagen das entsprechende Distributivgesetz stehen haben. Aber weil in den reellen Zahlen die Distributivgesetze gelten, haben wir es dann in jeder Komponente und deswegen auch insgesamt. Und das Kommutativgesetz für die Multiplikation, das vererbt sich auch aus dem Körper der reellen Zahlen. Ja, das ist also erstmal so ganz schön. So ein Ring wird, also wenn man so Sachen komponentenweise macht mit der Multiplikation, dann wird sowas normalerweise nicht nullteilerfrei. Und so ist es auch hier. Gucken Sie selbst nach und basteln Sie Nullteiler, das macht Spaß. Das ist aber gar nicht das, worum es hier geht. Wir brauchen einfach nur einen kommutativen Ring, denn ich möchte auf Lemma 2.3 aus der Vorlesung zurückkommen, aus der Algebra 1. Da haben wir uns überlegt, dass wenn wir einen kommutativen Ring mit 1 haben, dass dann jedes Element des Rings ein Teiler von sich selbst ist. Und jetzt ist im Workshop die Frage aufgekommen und ich weiß leider, wie gesagt, nicht von wem. Kann man das umkehren? Und wie könnte eine vernünftige Umkehrung aussehen? Naja, zum Beispiel so. Sei R ein kommutativer Ring, in dem jedes Element sich selbst teilt. Stimmt es dann, dass dieser Ring ein 1-Element haben muss? Das wäre eine schöne Aussage, weil nämlich dann aus unserem Lemma so ein Genau-Dann-Wenn werden würde. Ne? Dann würde man kommutative Ringe hernehmen und dann würde man erkennen, dass sie eine 1 haben, daran, dass jedes Element sich selbst teilt. Das wäre also ganz schön. Und diese Frage wurde gestellt und dann sind Christoph und Anton los und haben überlegt und haben versucht zu gucken, kann man das irgendwie zeigen, haben natürlich erstmal geschaut, ob sie ein Gegenbeispiel finden, denn das machen wir bei solchen Aussagen meistens, dass wir erstmal gucken, gibt es irgendein offensichtliches Gegenbeispiel, Nullring oder irgendwelche anderen komischen Ringe. Da haben sie aber nichts gefunden. Dann war also klar, wenn das nicht stimmt, dann muss ein Gegenbeispiel irgendwie seltsam sein. Und dann haben sie losgebastelt. Und am Ende der Fragestunde hatten sie tatsächlich ein Gegenbeispiel, das haben wir dann besprochen. Und dieses Gegenbeispiel möchte ich Ihnen jetzt erzählen. Naja, unser Ring, den wir gerade gebastelt haben, dieses F, das ist ein Gegenbeispiel zu dieser Aussage. Und jetzt gucken wir mal, warum. Wir haben ja schon geklärt, dass das ein Ring ist und dass dieser Ring kommutativ ist. Jetzt müssen wir uns also noch überlegen, dass dort jedes Element sich selbst teilt. Dann haben wir die Voraussetzung von dieser vermeintlichen Umkehrung, über die wir nachgedacht haben, von Lemma 2.3. Und dann werde ich begründen, warum dieser Ring aber kein 1-Element hat. Gut, schauen wir erstmal, warum jedes Element sich selbst teilt. Also schnappe ich mein Element, nennen wir es A. Das soll ganz beliebig sein. Das heißt, ich gebe den Einträgen am Anfang Namen, A0, A1 und so weiter bis hin zu AK. K ist eine natürliche Zahl oder 0 und danach soll alles 0 sein. So sind die Leute aus F definiert. Irgendwann ist alles 0. Das teilt sich jetzt selber, denn ich kann ja in F folgendes Element basteln. Ich nenne es mal E. Ich beginne mit 1 und dann schreibe ich so lange weiter Einsen hin, wie in A noch Einträge stehen, die nicht 0 sind. Also mit den Bezeichnungen, die wir jetzt hatten, A0 bis AK, da hätte ich ja an der K plus ersten Stelle noch was stehen, was nicht 0 ist. Das heißt, die ersten K plus 1 Einträge von E sollen Einsen sein und danach wird alles 0. Das ist auf jeden Fall ein Element von F, denn die Einträge sind reelle Zahlen und ab einem bestimmten Punkt wird alles 0. Wenn ich jetzt multipliziere und mich erinnere, dass die Multiplikation so komponentenweise funktionierte, dann sehe ich, dass A mal E das gleiche ist wie A. Das heißt, a teilt sich selber. Und das funktioniert für alle Elemente, ich muss immer nur die richtige Zahl Einsen hinschreiben. Ha. Aber ich behaupte, dass dieser Ring kein 1-Element hat. Mal angenommen, der hätte 1. Nennen wir das Ding mal 1F. Das, was wir gerade gesehen haben, zeigt ja, wie so ein 1-Element aussehen müsste. Damit in jeder Komponente immer einfach der Eintrag kopiert wird, der da steht, bei der Multiplikation, muss unser Element 1F am Anfang lauter Einsen stehen haben. Und die Frage ist nur, wann die Einsen aufhören. Naja, irgendwann müssen sie aufhören, irgendwann müssen Nullen kommen, denn sonst sind wir ja kein Element von F. Aber mal angenommen, wir haben da jetzt so ein L, so eine L-te Stelle und da steht die letzte 1 und danach kommen lauter Nullen, dann kann ich mir doch einfach ein Element aus F basteln, wo an der L plus ersten Stelle noch was von 0 Verschiedenes steht. Und wenn ich dann die beiden multipliziere, dann wird das erste Element, das ich mir hergenommen habe, nicht per Multiplikation mit dieser 1f wieder das Element selber. Denn die ersten Einträge bis zur elften Stelle, die werden zwar kopiert, das funktioniert, aber dann gibt es ja noch diesen L plus ersten Eintrag, der beim Produkt zu 0 wird, aber vorher nicht 0 war. Das heißt, egal wie viele Einsen Sie hinschreiben, dadurch, dass Sie nur endlich viele hinschreiben dürfen, können Sie immer ein Element basteln, bei dem einfach später noch was kommt, sodass das dann mit den Nullen aus diesem vermeintlichen 1-Element zusammenkracht und Nullen gibt, wo keine Nullen sein sollen. Ah, das heißt also, dass es kein 1-Element geben kann in diesem Ring und das heißt, dass dieser Ring ein Gegenbeispiel ist für die Umkehrung von Lemma 2-3. So, herzlichen Dank an die Person, die die Frage gestellt hat. Herzlichen Dank an Anton und Christoph, die so lange darüber nachgedacht und dann später ihre Gedanken mit mir geteilt haben. Sowas macht immer großen Spaß. Ich möchte Sie also ermutigen, solche Fragen zu stellen, auch wenn sie Ihnen ein bisschen verrückt oder komisch vorkommen. Denn wir freuen uns und dann haben wir immer was Schönes zum Nachdenken. Und manchmal, so wie hier, kommen dann sogar noch richtig tolle Beispiele raus. Also danke und bis zur nächsten Folge.